Der Ausnahmezustand in der Türkei. Er war Sinnbild dafür, wie Recep Tayyip Erdogan die Türkei nach dem gescheiterten Putsch von 2016 autokratisch umgebaut hat, auf dem Rücken vieler Menschen. 70.000 Bürger wurden seit dem Putsch verhaftet, mehr als 100.000 Staatsbedienstete verloren ihren Job, per Dekret gefeuert vom Präsidenten. Jetzt wurde der Ausnahmezustand aufgehoben. Aber was sagt dieser Schritt über die neuen alten Machtverhältnisse im Land? Die Frage geht an Osman Okan. Er ist Journalist und Filmemacher und Sprecher des Kulturforums Türkei Deutschland. Herr Okan, die Aufhebung des Ausnahmezustands, ist das ein Zeichen, dass Präsident Erdogan jetzt die Zügel der Repression etwas lockerer lässt?
Ich denke nein, denn wir haben ja gleichzeitig die Nachricht bekommen, dass er zwar einen Tag vor dem Auslaufen den Ausnahmezustand zwar aufhebt, aber gleich ein neues Antiterrorgesetz angekündigt hat, was es in sich hat. Wir haben also der Presse entnehmen können, dass die Regierung damit eben weiterhin Verdächtige festhalten kann, ohne dass sie einem Richter vorgeführt werden. In der Regel ist das zwar für 48 Stunden vorgesehen, aber wir haben bis jetzt mehrere Fälle gehabt, wo es über Wochen, Monate ging und auch die Polizei Gewahrsam kann auf 12 Tage verlängert werden. Außerdem gibt es unendliche Vollmachten ohnehin für den Präsidenten, aber selbst die Provinzgouverneure können zum Beispiel Menschen in ihrem Herrschaftsgebiet untersagen, dass sie ausreisen oder aber bestimmten Personen die Einreise verwehren. Und Sippenhaft wird weiterhin praktiziert, so wie im Falle von Can Dündar und seine Frau, die immer noch nicht ausreisen kann, auch nach 2 Jahren, ohne dass ihr irgendetwas vorgeworfen wird, dass auch den Eheleuten, Ehepartnern die Pässe entzogen werden können. Das heißt, der Ausnahmezustand wird vielleicht de jure aufgehoben, aber er wird mit diesen Regelungen eigentlich weiter bestehen und die Verfahren gegen Presseleute werden weiterlaufen. Da ist nicht mit einer Entspannung zu rechnen.
Also die Aufhebung des Ausnahmezustandes eigentlich als eine Verschärfung sogar von Repressionsbefugnissen des Staates. Kann man dann also sagen, dass eigentlich sozusagen dieser Ausnahmezustand, der ja Anlass war für einen autokratischen Umbau des Staates, im Grunde unglaublich erfolgreich war?
Das kann man ohne weiteres sagen, denn er hat sich ja seine Macht zementieren lassen durch die Wahlen, die er eigentlich nur für sich entscheiden konnte, indem er diese unheilige Allianz mit der ultranationalistischen MHP, die bis dahin bis aufs Messer bekämpft hatte, nur dadurch hat er sich diese Mehrheit zusichern lassen und jetzt fühlt er sich natürlich als unumschränkter Herrscher. Und jetzt kann er weiterhin diese diktatorischen Regelungen aufbauen und ohne eine Opposition befürchten zu müssen, auch seine Dynastie praktisch weiter an die Machtpositionen bringen, so wie er das mit seinem Schwiegersohn Berat Albayrak gemacht hat.
Ich habe gelesen, dass jeder Lebenslauf von Bewerbern für den öffentlichen Dienst zukünftig direkt an das Präsidialamt gehen müssen. Ist das auch in gewisser Weise symbolisch? Also wird sozusagen die persönliche Loyalität, wird der Personenkult um Erdogan jetzt ein wesentlicher Teil des Staates?
Sicherlich, denn das ist ein Punkt, wo er sehr achtsam ist und vom Anfang an die Parole gegeben hat, nur die Loyalität zählt für ihn. Und das ist natürlich symbolisch, dass alles beim Präsidialamt überprüft wird, sozusagen von Erdogan persönlich. Das wird natürlich nicht der Fall sein, aber das signalisiert, wie wichtig ihm die Loyalität ist und weiterhin bleiben wird. Das sieht man auch, indem er nur seinem Schwiegersohn dieses sehr wichtige Amt des Finanzministers anvertraut hat.
Schauen wir mal auf die gesellschaftliche Seite dieses Personenkultes. Bei den Wahlen im Juni, da gab es doch durchaus auch noch starke Gegenkandidaten, Muharrem İnce von den Kemalisten und auch Selahattin Demirtas von der pro-kurdischen HDP. Gab es da nicht vielleicht sogar so Anzeichen, dass zumindest gesellschaftliches auch einen gewissen Überdruss an dem Sultan Erdogan gab?
Ich denke schon und die Ergebnisse sprechen für Sie. Das sind in der Tat Achtungserfolge. Wenn man bedenkt, unter welchen Umständen diese Wahlen stattfinden, das ist schon die zweite Wahl unter Ausnahmezustand, das darf man nicht vergessen. Erdogan schafft es immer wieder, auch das Ausland, auch Europa sozusagen weitgehend einzulullen, dass man auf einfällt, es würden demokratische Wahlen stattfinden. Also Wahlen unter Ausnahmezustand sind per se nicht demokratisch. Außerdem die unglaubliche Propagandamaschinerie, die Erdogan rechtzeitig so Wochen vor der Wahl durch die erzwungene letzte Äußerung der Hauptmediengruppe, der Dogan-Gruppe an eine sehr befreundete Familie bewerkstelligt hat, ist enorm. Also fast 90% der erreichbaren türkischen Medien werden entweder direkt von Erdogan-hörigen Familien kontrolliert oder von ihm sehr nahestehenden Menschen. Und unter diesen Umständen, dass die Opposition diese Erfolge für sich verbuchen konnte, ist wirklich sehr beachtlich. Das heißt, unter normalen demokratischen Umständen hatte er immer mehr Schwierigkeiten, seine Mehrheit zu behaupten. Das zeigt auch die Tatsache, dass er die Wahlen vorgezogen hat, über ein Jahr vorziehen musste, weil die Türkei wirtschaftlich eigentlich, wie jeder, der im Lande lebt, weiß, also im Abgrund steht. Die Inflationsrate ist schon bei 15% angelangt. Die Auslandsverschuldung schreitet voran. Die auch mittelständische Unternehmer, nicht nur sie, sondern auch die großen Unternehmer, die ihre Schulden in Devisen bezahlen müssen, geben nach und nach auf.
Aber wie stark sind denn diese Gegenströmungen, wenn ich kurz einhaken darf, Herr Okan? Also Sie sagen jetzt, unter normalen Bedingungen wäre es ganz anders ausgegangen. Wie stark schätzen Sie da das ein? Wird das stärker oder kann man damit sagen, dass im Grunde diese institutionelle Stärke, die er jetzt hat, als wirklich quasi Alleinherrscher, dass es eigentlich eine Schwäche ist?
Das ist eine Schwäche insofern, dass die Reaktion in der Bevölkerung immer größer wird, dass die Verdrossenheit mit seinem unglaublich autoritären, patriarchalen Stil immer mehr Opposition hervorruft und die wirtschaftliche Situation, also es gibt keine Aussichten auf eine Erholung der türkischen Wirtschaft, ganz im Gegenteil, das zeigt alles, dass er eigentlich die Kontrolle über die Wirtschaft an sich gerissen hat, aber keinen Ausweg weiß und dass damit zu rechnen ist, dass es demnächst auch unter diesem Aspekt zu Unruhen kommen kann.
Gleichzeitig ist es aber durchaus sozusagen eine Gefahr für Oppositionspolitiker, also eine reale Gefahr, im Gefängnis zu landen. Kann man nicht auch sagen, dass diese verstärkte Repression die kritischen Menschen unglaublich mutlos macht? Also wie stark ist die Möglichkeit, überhaupt aktiv zu werden?
Also es war vom Anfang an so, also in den letzten Jahren auch vor dem versuchten, erfolglosen Militärputsch hat er ja diesen autoritären Stil. Also zum Anlass hat er ja die Gülen-Bewegung genommen, die er auch hinter den Ereignissen der Gezi-Bewegung vermutet hat. Und seitdem hat er diesen autoritären Stil immer weiter ausgebaut. Und ich denke, dass es immer noch oppositionelle Journalisten, oppositionelle Politiker gibt, zeigt, dass es sehr viele Menschen gibt in der Türkei, die bereit sind, sogar ihr Leben zu riskieren und trotzdem ihre Meinung offen sagen wollen, solange sie das können. Und ich denke, es geht tatsächlich darum, dass man sich mit dieser Türkei, mit der anderen Türkei solidarisiert, die vielleicht nicht immer Gehör findet, aber genau auch für die Massen spricht, die unzufrieden sind mit Erdogan, aber ihre Stimme nicht erheben können. Das muss eigentlich die Zielsetzung sein für die demokratische Öffentlichkeit, auch in Deutschland und auch in Europa, dass man den Dialog natürlich nicht abreißt, dass die EU auch die Verhandlungen nicht völlig absagen, dass sie aber darauf drängen, dass die demokratischen Rechte und Freiheiten gewährleistet werden müssen, damit die Verhandlungen auch wieder aufgenommen werden können.
Soweit Osman Okan, Journalist, Filmemacher und Sprecher des Kulturforums Türkei Deutschland.